Ja, hallo Wolfgang. Wir sind hier auf dem Zauberberg im Taunus bei schönem Wetter und ja, wollen über dich reden und was du gemacht hast in deinem Leben. Du bist der Herausgeber der Lebensträume und hast das Centro Lanzarote mitbegründet, Seminarzentrum auf Lanzarote, schon 1983. Erzähl mal, wie es dazu kam und ja, wie für dich der Einstieg in spirituelle Marketing gewesen ist.
Ich habe 1969 den Blitztipp gegründet, damals in Deutschland das erste Anzeigenblatt, was sehr wichtig ist in dem Zusammenhang zu erwähnen, denn ich wollte immer nur reich werden und war davon überzeugt, dass eben im wahrsten Sinne des Wortes über ein solches Straßenblatt das Geld dann auch auf der Straße liegen könnte. Und so war es denn nach 10 Jahren. Habe ich durch bestimmte Umstände begünstigt meine Anteile verkaufen können, bekam damals 2 Millionen Mark und so war das Ziel meines Lebens, das erste, mit 34 Jahren erreicht. Ich war in dem Sinn 1979 also reich. Aber es war ganz schnell erkennbar, dass diese Art Reichtum offensichtlich nicht meiner Lebensaufgabe entspricht. Es war dann eine leere Zeit. Ich wusste nicht, was mit dem Geld machen. Ich wusste nur, dass ich Geld nicht mit Geld machen wollte weiter. Und so habe ich dann damals hier in Oberreifenberg im Taunus im Wald gewohnt und nur studiert, grenzwissenschaftliche Dinge. Begünstigt durch das Kennenlernen von Rüdiger Dahlke und Torvald Detlefsen war ich dann in die ESO-Szene, wie man das eben ja so nennt, eingeweiht. Und diese Zeit möchte ich gleichfalls nicht missen. Denn es war zu jenem Zeitpunkt ein sehr seriöses Arbeiten, ein sehr seriöses Umgehen mit allen spirituellen Themen. Und so war es dann klar, dass ich zunächst 1982 in Frankfurt die esoterische Buchhandlung Mandala mit anderen begründet. Ich habe immer gerne im Team gearbeitet. Und dann 1983 den Entschluss fasste, ein Zentrum zu bauen, was in Oberreifenberg nicht möglich war, es gab keine Baugenehmigung. Und so sind wir dann, also wir, meine damalige Frau und ich, auf unsere Insel, die war Lanzarote, schon 14 Jahre lang zu jenem Zeitpunkt. Und es war zunächst gar nicht der Gedanke, ein Zentrum dann in dieser Größenordnung, wie es entstand, zu begründen, sondern wir wollten eigentlich nur eine kleine beratende Praxis machen. Aber es war auch da wieder klar, es wäre schön, wenn andere mitgestalten würden. Und so haben sich Freunde beteiligt. Wir haben zu siebt begonnen, paritätisch. Und dieses Etora-Zentrum, wie es damals hieß, Etora, die letzten 5 Buchstaben rückwärts gelesen von Lanzarote, begründet. Warum eben? Weil wir damals schon der Überzeugung waren, dass in jedem Ende der Anfang liegt, in jedem Anfang das Ende. Und wenn man gerade auf Lanzarote ist, diese Insel der Transformation, dann macht es noch mal besonders viel Sinn. Und wenn dann eben gleichzeitig zu Lanzarote gesagt wird, es sei die Insel der Glückseligen, so kann sich das, wenn man sich auf Inhalte dieser Insel einlässt, auf das, was direkt von ihr ausströmt, nur erklären, dass die Leute offensichtlich, zumindest vom Unterbewusstsein her, froh sind, wenn sie mal das Unterste nach oben kehren dürfen.
Ja, das klingt schon schön. Also, ja, es sind sicherlich viele bekannte Persönlichkeiten dort gewesen aus der spirituellen Szene. Was waren für dich die Highlights und die Sachen, an die du dich am liebsten erinnerst?
Ja, das muss ich dann unterteilen. Einmal ist es die Insel selbst, die meine Liebe hat, weil eben da so deutlich wird, dass ein hermetisches Gesetz stimmt, wie außen so innen, wie innen so außen. Unsere Arbeit war immer darauf ausgerichtet, dass wir eben Körper, Seele, Geist, Transzendenz als zusammengehörig begreifen und es eben auch in all unseren Arbeiten deutlich machten. Das ging dann über die Themenstellung, aber auch natürlich über die Personen, die dort wirkten, die bestimmte Themen eben vertraten. Damals, eben in diesen 80er Jahren, war es so, dass es in dieser Art eigentlich nur ein Zentrum in der Welt gab, nämlich Esalen in Kalifornien, gegebenenfalls noch zu nennen New York Open Center. Und so hatten wir eine Ausnahmestellung in Europa. Es war zu jenem Zeitpunkt so, dass auch in den Kreisen der Wirtschaft einige Vorreiter, einige Trendsetter schon Einfluss hatten, die sagten, ihr seid am Ende der Fahnenstange angekommen, denkt um. Und dann gab es welche in relativ großer Zahl im Vergleich zu heute, die davon ausgingen, dass auch in der Esoterik ein Gewinn für sie stecken könnte. Aber dieser Gewinn war immer nur vordergründig offensichtlich betrachtet. Es ging immer darum, wie machen wir eben wieder mit einem neuen Konzept mehr Kasse. Aber es gab leider und gibt bis heute aus meiner Sicht, vielleicht kenne ich sie nur nicht, kaum jemanden im Unternehmensbereich, der bereit ist, eben Spiritualität so offensiv zu vertreten, wie meinetwegen das Suchen nach erhöhten Verkaufszahlen. Also es gibt Ausnahmen, ich könnte auch die Firmen nennen, die damals schon eben ihre Versuche auf Lanzarote machten und bis heute eben gute Erfolge damit erzielten, dass sie beispielsweise Meditation in ihre Firmenphilosophie aufnahmen und in Seminaren dann eben mit Meditation beginnen zumindest, um dann die Öffnung zu haben für die anderen Themen, die natürlich ganz wichtig sind. Es geht nicht darum, irgendetwas hervorzuheben aus dem spirituellen Bereich, was unbedingt vor anderem sein müsste, aber es gehört dazu. Es ist eben tatsächlich so, dass eben erst die Produktion stimmen muss und dann muss man eben danach sich um die seelischen Belange kümmern und muss sich dann um die richtigen Partner kümmern, aber immer im Kontext dazu, was ist der zunächst geheime, tiefere Sinn meines Unterfangens, überhaupt ein solches Unternehmen zu begründen. Und dann sind wir wieder bei dem, was da heißt, wie innen so außen. Ich kann jetzt Personen nennen, wenn das eben in der Frage drin lag. Es gibt hunderte von Referenten, die in den verschiedensten Bereichen tätig sind. Aber es gibt nur wenige echte Meister, was für mich eben bedeutet, die das leben, was sie als Lehrer vertreten. Es gibt viele Pharisäer in diesem Zusammenhang, die eben anderen zurufen, kommt und folgt mir, egal zu welchem Thema oder zu welcher Art von Philosophie, und selbst noch nicht durchgegangen sind. Und das wird halt erkennbar. Das ist also eine wichtige Erfahrung für mich, dass eben sehr viel Scharlatanerie, auch aus meiner Sicht ist das Scharlatanerie, betrieben wird. Es ist nicht in jedem Fall so, dass man eben einen Meister suchen müsste. Ein Lehrer kann ja genügen für ein bestimmtes Thema. Aber die Glaubwürdigkeit, die, denke ich, die leidet vielfach eben. Und so ist eben dieser esoterische Bereich in Mitleidenschaft gezogen, weil man eben dann tatsächlich nur oberflächlich selbst mit dem Begriff umgeht und nicht erfährt, was tatsächlich von innen heraus tiefer liegende Wahrheit sein sollte, dass man nämlich wirklich nur das von sich gibt, was man selbst eben für sich erfahren hat.
Ja, du leitest ja auch heute die Seminarzentren hier auf dem Zauberberg, das Waldhotel Oberreifenberg, das Fahrwerk Großzimmern. Und was hat sich für dich geändert von den 80er Jahren an der Praxis der Seminare und die, ja, was du ansprichst, diese zunehmende Vermarktung und nicht mehr authentisch sein der Lehrer?
Ja, schon auf Lanzarote eben in den 80er und 90er Jahren insbesondere war es erkennbar, dass es zwar den Neugierde-Effekt hatte, ja, was gibt's denn da, ein Zentrum, wo solche Themen, die so im Stillen schon für die Leute spannend waren, dann eben auch offensiv angeboten wurden. Da kamen dann jene, die von einem Seminar zum anderen hotteten oder jetteten, ja, also dann war das ja tatsächlich der Startschuss seiner Zeit für viele andere, auch ein ähnliches Zentrum zu machen. Das sollte jetzt der Erfolgsrenner Nummer eins sein in diesem Bereich. Und so war es eben leider nicht so, dass wir immer jene zu uns hätten bringen können bis heute, die dann Tiefgang gesucht hätten, sondern es ist heute noch mehr an die Oberfläche gekommen, was da heißt, einfach nur konsumieren. Auch das, solange das Geld reicht, noch mitnehmen. Es kann ja nichts schaden. Alles, was da sich heute abzeichnet, bedeutet im Rückblick zu dem, was wir hatten, nämlich im Jahr zwischen 900 und 1200 Einzelbuchende, die nach Lanzarote kamen, ohne die Gruppen, dass heute vielleicht noch 100 kommen als Einzelbuchende. Weil es eben klar ist, auf der einen Seite, man braucht nicht, um meinetwegen einen Rüdiger Dahlke zu erleben, nach Lanzarote zu fliegen, sondern den kannst du auch um die Ecke haben. Der ist überall. Es ist aber auch auf der anderen Seite so, dass das Interesse mehr darauf ausgerichtet ist, immer noch anonymer zu bleiben, sich ja nicht auf eine Intensivarbeit einlassen. Dann gehen sie zum Engelkongress, da kommen dann 1400 oder 1600 Leute, sitzen in ihren Clubsesseln und zahlen 20 Euro dafür, dass einer auf der Bühne ihnen was vormacht oder vorsagt. Und das wird dann eben blind übernommen. Also von daher bin ich eben auch nicht der Meinung, dass Esoterik in dem wirklich ursprünglichen Sinne, nämlich nach innen zu schauen auch, das Innerste eben genauso zu betrachten, als dieses, in dieser Einfalt, die da drin liegt, wie das, was da in der Vielfalt da draußen natürlich gleichermaßen wahrnehmbar ist, dass diese Esoterik in sei. Diese Esoterik, die hält sich tatsächlich, so wie sie auch dann im anderen Zusammenhang genannt wird, geheim.
Ja, ihr hattet ja auch eine Art Gemeinschaft dort in dem Zentrum auf Lanzarote, wo ihr zusammen gelebt habt. Ja, warum bist du wieder zurückgekommen oder woran ist das Projekt gescheitert?
Nein, das Projekt ist überhaupt nicht gescheitert. Wir sind alle Freunde geblieben bis heute. Wir haben zu siebt begonnen und es war tatsächlich so in diesem Prozess der kleinen, großen Egos, dass es da eben immer wieder mal auch Streitkultur gab. Es war dann eben wichtig, diese Art von Auseinandersetzung zu haben, aber immer mit dem Zielgedanken, wofür ist dieses Zentrum da, wo das Herzstück doch die Pyramide darstellt, wo die Basis das Viereck ist, wo es darum geht, eben tatsächlich aus den vier Bereichen des Seins zu schöpfen oder auch meinetwegen aus den Weltreligionen, wenn man die sozusagen in jede Ecke diese Vierheit stellt. Dann gibt es eben aber eine Quinta Essentia, einen fünften Punkt, auf den eben man von der Basis her zusteuert. Und das bedeutete für uns in diesem Etora-Zentrum, bis heute in diesem Zentrum Lanzarote, dass wir uns immer in dieser Art von Streitkultur darauf besonnen haben, dass wir im Dienst sind für das Höhere, für das über uns Liegende, dass wir uns einbringen müssen, ganz und total. Aber dass es immer wieder dann darum geht, dann einen Konsens zu finden, das bedeutet, es gab in diesem Viereck auch das Kreisgeschehen, wo jeder seine Meinung sagen durfte, auch Assoziierte von außen. Aber es muss dann natürlich auch klar sein, im Sinne der Hierarchie, die die Pyramide auch darstellt, dass einer entscheidet, dass dann tatsächlich was umgesetzt wird. Und so haben wir aus meiner Sicht ein Stück mit dazu beigetragen, dass der Himmel auf die Erde gebracht werden konnte. Letztlich was Unmögliches eigentlich. Denn es ist für mich im Nachhinein wie ein Wunder, dass wir eben tatsächlich es erreicht haben, dass diese Idee nun über fast 30 Jahre sich eben immer weiter, wenn auch mit allen Veränderungen im Außen, nähren ließ. Hm.
Ja, das klingt sehr schön, ja. Ja, was ein anderes Thema, also dein Bruder ist auch Herausgeber der Zeitschrift Komet für Komplementärmedizin. Es kommt ja nicht so häufig vor, dass zwei Geschwister im spirituellen Bereich arbeiten und auch so erfolgreich sind. Was war das Besondere in eurer Familie, dass ihr beide in diesen Bereich gegangen seid?
Es war so, dass als ich seinerzeit den Blitztipp gründete, mein Bruder 19 war, ich 25. Und wir waren schon eben vorher ein Herz und eine Seele, wie das manchmal sich so glücklicherweise ergibt, das kann man nicht stricken. Ja, also mit meiner Schwester habe ich ein ganz anderes Verhältnis. Das ist eben gar nicht so auf diese geistigen Dinge hin ausgerichtet. Aber bei meinem Bruder war es immer so, dass ich eben zu allen Fragen des Geistigen, des Inhaltlichen, für mich Wesentlichen einfach den besten Gesprächspartner hatte. Und so war es eben dann, als ich aus Lanzarote zurückkam, klar, ich schaue, dass ich mit ihm irgendwas gemeinsam machen kann. Und damals gab es eben bei der Druckerei Poppen und Ortmann in Freiburg, die die Badischen Nachrichten herausgeben, den Gedanken der Esoterer, der damals eben führenden Esoterik-Zeitschrift Konkurrenz zu machen. Und es sollte ein Blatt entstehen, eben das bundesweit eben dann vertrieben wird. Das wurde dann nichts, aber unsere Idee, die eben über diese Gespräche immer mehr Gestalt annahm, war, das Thema Komplementärmedizin aufzunehmen und eben die Komet, das ist ja auch nur die Abkürzung, Co-Komplementär, Medizin, noch in breitere Kreise zu bringen. Und so wie eben der Werdegang meines Bruders war, hatte er die vielen Adressen von Ärzten und Heilpraktikern, die eben tatsächlich ein ganzheitliches Verständnis zumindest vorgaben. Das musste man auch erst testen, ob das so ist. Und das hat sich also tatsächlich bestätigt. Das war eine Marktlücke, wie seinerzeit im anderen Verlagsbereich der Blitztipp auch. Und wenn ich dann eben darauf eingehe, was war in unserer Familie das Besondere? Wir heißen Maiworm, das heißt Glühwürmchen, oder eben tatsächlich eben auch der Lindwurm, derjenige, der eben den Drachen sozusagen und damit eben den tieferen Sinn allen Geschehens symbolisiert. Wenn wir eben in die verschiedensten Linien unserer Herkunft schauen, so haben wir aus einer Linie, meinetwegen den gesunden Menschenverstand bekommen und vielleicht auch den Intellekt, aber das, was von Maiworm, von dem Glühwürmchen ausgeht, das ist die Herzensbildung. Und die stellen wir über alles.
Ja, jetzt kommt mir trotzdem jetzt nochmal die Frage, welche Persönlichkeit hat dich am meisten beeindruckt? Oder nicht jetzt am meisten, aber jetzt spontan, was fällt dir ein? Welcher Mensch war für dich besonders wichtig im Leben?
Also im Zusammenhang mit dem, wie es in Esoterikkreisen gehandelt wird, welchem Guru man eben vielleicht folgen könnte, weil er glaubwürdig ist. Es gab nur einen und das war für mich die totale Überraschung, nämlich Osho. Ich war in Pune, ich bin nicht Sannyasin geworden, aber ich habe ihn erlebt, noch zu Lebzeiten, unmittelbar vor seinem Tod. Das heißt, er hielt die letzten Zen-Lectures und mit Zen war ich ja damals schon eben als Schüler vertraut. Und all das, was von ihm vorher ausging, über die Bücher, über das, was ich dann unmittelbar erlebte, war es so, dass ich zu meiner Überraschung, wenn man so schön sagt, getoucht wurde. Und alles, was ich dann sonst noch an so proklamierten Meistern erlebte, unter anderem eben auch mehrere in Indien, kann ich nur sagen, waren nicht für mich, ich war nicht reif für die.
Ja, da hast du ja einiges gemeinsam mit vielen Leuten aus der Szene, die auch erfolgreich Zeitschriften gestalten. Der Wolf Schneider von der Connection ist ja auch ein Sannyasin und ja, viele, die dort tätig sind. Und hast du da auch an den Erfahrungen der Sannyasin teilgenommen oder hast du spirituelle Erfahrungen gemacht?
Ich habe unglaublich viele Gruppen mitgemacht, also und auch verschiedenste Ausbildungen. Insofern ging es mir immer darum, sonst wäre es eben gleichermaßen von mir pharisäerhaft, nur eben wirklich über das zu sprechen oder wirklich inhaltlich von etwas eben, was mir am Herzen liegt, kundzutun, wenn ich es selbst als Erfahrung für mich gespürt habe. Ja, es ist, nicht jede Erfahrung war immer gleichzeitig mit einem Spüren verbunden, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Es gab viele Kopfgeburten in dem Zusammenhang, wo ich also feststellte, nee, es kommt nicht in die Tiefe, wo ich es gern hätte. Also es ist für mich klar, dass auch wenn ich jetzt weiterarbeite, ich bin ja noch frisch im geistigen Programm, dass es nur darum gehen kann, immer wieder neu etwas aufzunehmen. Und da gibt es eben bestimmte Erfahrungen, die ganz tief gingen, nämlich über die Astrologie wahrgenommen zu haben, dass alles einem gesetzmäßigen Plan folgt, dass es also überhaupt keinen Zufall im üblicherweise verstandenen Sinne gibt und dass es dann auch für mich ein Anliegen geworden ist, es zu vermitteln, also auf der Ebene, wie für mich Astrologie eben in dem beratenden Gespräch mit der Einzelperson, in dem individuellen Gespräch dann wichtig ist, herauszufiltern, was ist wirklich ganz spezifisch für ihn stimmig. Was ist eben aus dieser Prinzipienlehre für ihn, den Einzelnen, aus der Vielzahl der Möglichkeiten in der verschiedensten Ebenen des Seins stimmig. Und dazu gehört eben einfach das Herz eben beim anderen zu haben und nicht nur es eben nach einem Lehrbild, nach einer Lehrmeinung abzuhandeln. Hm.
Ja, was fehlt für dich in unserer Gesellschaft heute oder wie würdest du gern anders leben?
Also für mich war es immer, das ist also jetzt ganz was Persönliches, wenn ich eben meinen Lebensplan entsprechend der Astrologie betrachte, wichtig, dass eben, wie ich es vorhin gesagt habe, der Himmel auf die Erde gebracht wird, dass man nicht eben in irgendwelchen Kuckucksheimen lebt und Theorien spinnt und endlos sozusagen philosophiert, sondern dass es eben umgesetzt wird, dass was gemacht wird, dass es eben tatsächlich in die Gesellschaft hineingetragen wird. Und das braucht viel Mut, denn es gibt natürlich in der Mehrheit jene, die eben einfach nicht das Privileg hatten, so nenne ich das für mich, so viel Freiraum zu haben, sich mit den geistigen Gesetzen auseinanderzusetzen, also beziehungsweise zusammenzusetzen, das als stimmig zu erfahren. Das gehört ja ein bestimmtes Studium dazu. Es gehört einfach ja, von innen heraus der Impuls dazu, den Widerstand, der einem da erstmal entgegengebracht wird. Man muss ja verrückt sein, wenn man eben so viel Geld verdienen könnte, dann eben sich auf so halbseitene Geschichten einzulassen. Also für mich ist es ganz wichtig, das, was als Idee da ist, was jetzt meinetwegen spontan mir ins Hirn strömt, irgendwie zu untersuchen, ob da was draus zu entwickeln ist. Das heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Der alte Kästner-Spruch, der ist für mich total stimmig und ist auch, denke ich, in vielen Bereichen umgesetzt. Ich bin von vielen auch so angesprochen, der Pionier in vielen Bereichen. Mhm.
Ja. Ja, wir haben noch einen Bereich Politik jetzt, den ich natürlich auch gerne ansprechen möchte. Jetzt die Dinge, die zurzeit passieren, die Wirtschaftskrise, die neuen Bewegungen, Occupy und neue demokratische Bestrebungen, die Piratenpartei, haben die für dich auch sind die für dich attraktiv? Kannst du ihnen auch neue Handlungswege für dich aus diesen Bewegungen beziehen? Oder sagst du, ich habe jetzt nichts mit Politik in dem Sinne am Hut?
Nee, ich habe sehr viel mit Politik zu tun. Ich war früher mal in der FDP, also war der liberale Gedanke auch noch mehr vertreten als heute. Also zumindest habe ich das damals so sehen können. Und was heute eben da auch an Parteigruppierungen sich zeigt, hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Das ist für mich das uranische Element. Das sind einfach neue Ideen, die müssen noch nicht ausgegoren sein. Also diese Art von Vorwürfen der Etablierten, die laufen gerade ins Leere, absoluter Schwachsinn. Es braucht eben Zeit, bis man eben über den Verrat an den Etablierten, an dem Konventionellen, an den Konservativen, auch wieder letztendlich an jenem Punkt ankommt, wo dann natürlich Strukturen gebraucht werden, um es letztendlich in die Gesellschaft und in die verschiedensten Gruppierungen zu lenken. Aber bis dahin darf man erstmal frei fliegen. Und dann bedeutet das, dass sowohl die Violetten wie die Piraten oder wer auch immer alle Bewegungen ihre grundsätzliche Berechtigung haben. Und das äußert sich zunächst mal natürlich im Protest. Also so kann es nicht weitergehen. Dass diejenigen, die eben tatsächlich mitdenken, die also Politik eben so begreifen, wie es eigentlich in der Demokratie festgeschrieben ist, dass nämlich alle Gewalt vom Volk ausgehen sollte, alle Kraft, ich will es nicht sagen Gewalt, das klingt in vielen Ohren schon komisch, aber die Stärke einer Demokratie ist da, wo das Volk eben tatsächlich gehört wird noch. Aber was haben wir? Wir haben eine Parteiendemokratie. Die Demokratie aber jetzt schon in Anführungsstrichen, wo einfach ein interfraktioneller Zwang ein Schwachsinn ist, wo von vornherein eben man davon ausgehen muss, dass das nur eben den demokratischen Gedanken aushöhlt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin zwar momentan, weil ich so viele andere Aufgaben habe und es auch nicht an mich herangetragen worden ist, nicht politisch engagiert in irgendeiner Gruppierung, aber ich sehe mich denen allen verpflichtet, die sagen, so geht's nicht weiter.
Habt ihr damals in den 80ern versucht, zu den Grünen Kontakt aufzunehmen? Oder?
Ich habe natürlich von jedem Zeitpunkt, soweit ich noch gewählt habe, es gab eine Zeit lang, da war ich überzeugt, der nicht wähle, habe ich die Grünen gewählt unter demselben Gesichtspunkt. Weil es nämlich darum ging, dass eben neue Ideen einströmen mussten, damals wie heute. Nur heute gehen sie nicht mehr von den Grünen aus, deshalb sind die auch überholt.
Ja, also es waren keine Verbindungen zu den neuen Ideen der Grünen.
Die das war, Barrow war bei uns im Zentrum, es war Sloterdijk, der sich auch den Grünen verpflichtet sah bei uns im Zentrum. Es war für uns ganz klar, also Joschka Fischer war eben indirekt immer anwesend, aufgrund dessen, dass der Franz Alt als Freund von mir ja ein guter Freund von Joschka Fischer ist und die Ideen, die die gemeinsam gesponnen haben, die wurden gerade von Franz Alt eben ganz direkt im Zentrum vertreten. Er hat uns Esoterikern, die in seinen Augen viel zu wenig machten aus dem spirituellen Gut, immer wieder ins Gewissen geredet und gesagt, ihr müsst euch engagieren, ihr müsst in die Politik und so weiter. Und das war natürlich von ihm so gedacht, dass das eben damals nur grüne Politik sein konnte.
Ja, schön. Gut, dann zum Abschluss noch die Frage, was würdest du dir für Verbesserungen in der Welt jetzt wünschen? In welcher Welt willst du leben in der Zukunft?
In der der Einzelne seine Verantwortung sucht erstmal. Meistens, oft weiß er gar nicht, was letztendlich seine individuelle Berufung ist und die dann auch wahrnimmt. Das heißt also, dass eben über dieses Erfassen, über eine bestimmte Erkenntnis, dass es so nicht weitergeht, auch um die Umsetzung geht, und das heißt, dass jeder eine hundertprozentige Absicht eben hat, eben seinen ganz persönlichen Beitrag zu leisten, dass diese Welt über sein Hinzutun eine Veredelung erfährt, die sie unbedingt braucht.
Ja, dann danke ich dir für das Gespräch. Fortsetzung ist möglich. Und ja, bis demnächst.